Ja, schön euch zu sehen, auch an so einem schönen Morgen. Ja, manche wissen es ja, ich war ja auch mal jetzt vorige Woche mal richtig krank. Ja, war richtig umgehauen, bin froh, das wieder hier zu sein zu können und auch euch zu sehen, ja, in der Blüte eures Lebens. Es gibt ein Sprichwort, ein Zitat, das unsere Zeit so sehr gut zu beschreiben scheint. Ja, und das lautet, ich habe es auch mitgebracht, ja, das ist zu weit, ich wollte nicht fragen, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ne? Das ist also dieses Zitat, nichts ist so beständig wie der Wandel, vielleicht kennst du ein oder andere auch. Und wenn wir mal so die letzten 20 Jahre mal so an uns vorbeiziehen lassen, ja, sagen wir so ab 2005, nur inzwischen schon, ja, da hat sich auch viel geändert, oder? Da hat sich ganz viel geändert, ja, weltweit natürlich. Wer hätte denn gedacht, dass wir in Europa wieder einen Krieg haben vor 20 Jahren? Wahrscheinlich eher keiner. Wer hätte gedacht, dass ein Immobilienmakler im Weißen Haus sitzt und das schon zum zweiten Mal? Wahrscheinlich auch niemand. Ja, Dinge gibt es, da kommt man nicht drauf. Auch im persönlichen Umfeld hat sich ja viel getan. Also vor 20 Jahren zum Beispiel, da kamen gerade so die ersten Smartphones auf. Ne? So die Nerds und so die ganz Reichen, die hatten Smartphones. Ne? Also wir haben ja noch mit den Club-Handys und so. Ne? Ja, das hat ja unsere Kommunikation völlig verändert, oder? Wenn unsere Kinder dann zu Hause sind, so jetzt haben wir mal 3 Kinder zu Hause, dann ist es mal interessant, die sitzen alle am Tisch rum und jeder in seinem Smartphone hier. Ne? Da frage ich immer mal, kommuniziert ihr gerade miteinander? Ja. Hat ja uns alles verändert, ne? Es geht uns Älteren ja auch so, ne? Auch wir haben ja Handys und so und Smartphones. Und diese Woche habe ich einen Bericht gelesen, das hört ja nicht heute auf mit der Veränderung. Ja? Ich habe einen Bericht gesehen, im Fernsehen war das. Ja, da hat Aldi Süd in Großbritannien einen neuen Supermarkt eröffnet. Ja, das ist an sich jetzt keine erstaunliche Meldung, aber in dem Supermarkt gibt es keine Kassen mehr. Das ist ganz neu. Keine Kassen mehr im Supermarkt. Man geht da hin, hält sein Handy da an so einen Kartenleser, ja, und da bezahlt man ungefähr so 12 Pfund, dass man überhaupt reinkommt. Und dann geht man so durch die Reihen und lädt sich das alles in seinen Wagen und dann geht man raus und lädt das in sein Auto ohne bezahlen. Weil es gibt ganz viele Kameras da in dem Supermarkt, ne, und dann wird das alles online abgerechnet. Ja, also verrechnet mit dem, was da reingehen soll. Freuen wir uns schon drauf, oder, wenn das mal kommt? Ja, ganz was Neues. Ja. Also die haben ja Briten gefragt, die waren begeistert. Ne? Also ich sage, oh, ob ich das alles so verkrafte, was da in den nächsten 20 Jahren auf uns zukommt. Ne? Ich hoffe mal, ja, aber da muss man natürlich immer mal gucken. Nichts ist so beständig wie der Wandel, ja, so das Zitat. Ich wollte euch jetzt eigentlich fragen, ob ihr eine Ahnung habt, von wem dieses Zitat ist. Jetzt hat es schon hier vorne gestanden, wer schnell war, hat es gelesen. Ja, ein bisschen schade, weil das ist kein moderner Ausspruch, ja, sondern das ist ein Zitat von Heraklit von Ephesus. Ja, und man sieht schon am Namen, wenn er nicht adlig ist, muss er alt sein. Ne? Also Heraklit von Ephesus, das ist also jemand, der hat 480 vor Christus gelebt. Da denken wir uns, ach du liebes bisschen, das ist doch die gute alte Zeit, wo sich nie irgendwas verändert hat. Ne? Da war doch alles schön. Aber offensichtlich haben das die Zeitgenossen damals auch anders wahrgenommen. Ja? Es verändert sich alles um uns herum. Wir müssen uns anpassen. Ja. Solange man jung ist, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, sagen wir, jung ist Veränderung ja gar nicht so schlecht, oder? Neugierde, Veränderungswillen sind da noch voll ausgeprägt, ne? Nur keine Langeweile, ja, furchtbar. Ja? Aber wenn man dann älter wird, ja, da schätzt man auch seine Inseln der Beständigkeit. Ne? Also immer die gewohnte Frühstückszeit, ja, wenn man das kann, so vom Schicht her oder so. Immer Frühstück zur gleichen Zeit, immer dasselbe Supermarkt, in dem man einkaufen geht, immer dieselbe Zeitung, die man dann liest und so. Ne? Aber selbst da brechen ja manchmal Veränderungen rein. Der Supermarkt macht zu, die Zeitung wird nicht mehr gedruckt. Gibt's alles, oder? Und wer also da nicht zumindest für gewisse Veränderungen offen ist, der wird dann irgendwann abgehängt, ja, und versteht die Welt nicht mehr. Geschweige denn, dass er dann die Welt noch prägt. Ne, das geschieht dann gar nicht mehr. Was lebt, das verändert sich. Und wir sehen das ja an uns. Ja, wenn man mal so in den Spiegel guckt, guckt euch mal, oder mal Fotos anguckt. Ne, so Passfoto von heute und mal so vor 50 Jahren, für wer das Alter schon hat. Wir verändern uns, oder? Was lebt, das verändert sich. Ja, ein Kind hat ganz andere Körperproportionen zum Beispiel, ne? Größerer Kopf, kleinerer Leib, als ein junger Erwachsener. Ja? Wir wachsen da raus. Und wenn man dann so ins letzte Lebensalter geht, wird man wieder kleiner. Ne? Sagt man, die Ohren traut immer. Ne? Ich bin geschrumpft, sagt sie immer. Ja, man verändert sich, weil man lebt. Ja? Was sich nicht mehr verändert, das ist tot. Das ist auch eine Wahrheit. Ne? Zumindest in unserer sichtbaren Welt, ja, in der Welt, in der wir leben. Ja, wir wissen ja nur von einem, wir haben es vor uns auch gesungen, ja, der unverändert ist, der vertrauenswürdig, absolut zuverlässig ist. Ja, das ist Gott, von dem alles Leben kommt und von dem alles Leben ausgeht. Und bei aller Veränderung um uns her, die ja notwendig ist, uns aber eben auch herausfordert, ist er der Fixpunkt, ja, an dem wir uns festhalten können, an dem wir uns orientieren können. Und in jeder Veränderung unseres Lebens und Lebensumfeldes ist er der, der uns Sicherheit gibt und Gewissheit, dass wir darin nicht untergehen. Amen. Ja? Gott ist der, der dasselbe ist gestern, heute und auch morgen. Das ist unsere Sicherheit. Aber sonst ja, verändert sich alles hier im Sichtbaren, im Vergänglichen. Ja, auch wenn wir zum Unsichtbaren und Unvergänglichen gehören durch Christus, ja, sind wir diesen Veränderungen im Sichtbaren und Veränderlichen, im Unvergänglichen unterworfen. Das stimmt doch, oder? Ja, so nehmen wir es ja auch wahr. Und das auch in unserem Auftrag, Gemeinde, Reich Gottes zu bauen, Menschen für Jesus zu begeistern. Auch da ändern sich Dinge. Wir erreichen Menschen von heute nicht mehr mit den Methoden von vor 60 Jahren. Das klappt einfach nicht. Ja, die Menschen haben andere Ansprüche, haben andere Zugänge als damals. Das verändert sich. Und deshalb wollen wir in diesem Jahr besonders auch danach fragen, welche neuen Schritte wir da gemeinsam gehen können, ja, damit Glaubensleben nicht in Gewohnheiten erstarrt und wir Menschen erreichen, die aus dieser sich verändernden Welt kommen. Und deswegen auch dieses Thema, was wir in diesem Seminar vor 14 Tagen auch besprochen haben und auch der Benno Pratz hat uns ein Stück mit reingenommen vor 14 Tagen. Wir wagen Neues und wollen wachsen, ja, so soll dieses Thema sein. Denn für Neues offen zu sein, ja, nach vorn zu schauen, auch Altes zu hinterfragen, ist überlebenswichtig. Das ist überlebenswichtig. Ja, also das merkt man ja bei Krankheiten. Wenn im Körper etwas abgestorben ist, etwas tot ist, dann vergiftet das den ganzen Körper. Ne? Also wer in der Medizin unterwegs ist, der weiß das. Nekrotisch nennt man das. Ja, und wenn in der Gemeinde Dinge sind, die tot sind, abgestorben, ja, dann müssen wir darüber nachdenken, dann müssen wir sagen, okay, ja, welche neuen Wege können wir gehen? Und das ist also überlebenswichtig für uns, für unser Leben, im Glauben, für unsere Gemeinde. Denn nur was tot ist, das verändert sich nicht mehr. Und deshalb wollen wir uns heute mal gemeinsam einen Bericht anschauen, ja, der für mich immer so ein ultimativer Text ist für Veränderung. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine. Er steht im ersten Buch Mose im Kapitel 12. Ich habe ihn hier auch aufgeschrieben, dass wir noch lesen können. Ja, der Herr sagte zu Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ist kein ganz unbekannter Text, gehe ich mal von aus. Ja, aber mich fasziniert er immer wieder, ja, dieses, was da berichtet wird. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist, für euch vielleicht auch, ist, wenn man diese Worte hört, könnte man meinen, Abram, das ist so einer von uns, der ist uns gar nicht so unähnlich. Abram ist uns gar nicht unähnlich. Er hatte sich da, wo er zu Hause war, gut eingerichtet. Ja, wir wissen einiges über ihn, über seine Umstände, über seine Familie. Und das wird uns im Kapitel vorher vorgestellt, 1. Mose 11, da steht einiges. Ne? Da kennen wir seine verwandtschaftlichen Beziehungen, ja, seinen Vater Terach, ja, seine Brüder Nahor und Haran. Haran war schon gestorben zu dieser Zeit. Seine Schwägerin, die übrigens Milka hieß, war wahrscheinlich eine süße Nudel. Keine Ahnung. Also sie hieß Milka. Ja, seine Neffen und Nichten. Ja, und nicht zuletzt auch seine Frau Sarai. Und mit seiner Frau Sarai verband sich ein Riesenproblem für ihn. Also jetzt keine Männerwitze, ne? über Ehe und so. Sondern es wird sofort erwähnt, schon im Kapitel 11, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Ja, Sarah und Abraham konnten keine Kinder bekommen. Und das war für diese Zeit wirklich schlimm. Weil das hieß nämlich, so hat das seine Umwelt gesehen, die Menschen um ihn herum haben gesehen, du stehst nicht im Segen Gottes. Gott verweigert dir seinen Segen, weil du keine Kinder bekommen kannst. Wisst ihr, was das mit dem Menschen macht, wenn er immer unter diesem Vorwurf steht, du bist ein Ungesegneter. Dein Leben ist nicht in Ordnung. Ja, das so war Abraham. Das können wir erfahren im Kapitel 11. Und wir wissen auch, wo Abraham ja, mit dieser ganzen Familie lebte. War so eine Großfamilie, wie das damals üblich war. Sie wohnten nämlich in Haran. Das ist eine Stadt am nördlichen Ende des fruchtbaren Zweistromlandes. Ne? Wer das, die Karte so ein bisschen hat von Irak, Iran, ne? Also ganz im Norden dort, Haran, so hieß die Stadt. Und es ging ihnen offensichtlich gut. Sie hatten ja Auskommen, sie kannten Land und Leute. Ja, so wie wir uns hier auch eingerichtet haben in Chemnitz. Ne? Auch schön fruchtbar. Und Abraham hatte sich wahrscheinlich da in seine Situation hineingefügt, ja, und fühlte sich so sicher, ja, und hatte sich so wie wir auch seine Gewohnheiten zugelegt, wie man das eben so macht, wenn man irgendwo lebt. Er war ja auch noch nicht mehr ganz so jung, ja, er war so Mitte 70. Ist das jung? Hm? Ja, ne? Also was man fühlt, ne? Ja, also Abraham war also schon auch im fortgeschrittenen Alter. Also so eingerichtet, zufrieden, selbstzufrieden, oder? Er war sicher Gott auch dankbar für all die guten Sachen, die er und die ganze Familie genießen konnten. Und das Lebensproblem mit den Kindern so ganz in die hinterste Ecke des Bewusstseins gedrängt. Was soll man denn machen? Irgendwie muss es ja weitergehen. Ne? Also Abraham, das ist so einer wie wir, könnte man sagen. Hoffentlich bleibt alles so, wie es immer war, dann wollen wir dankbar sein. Ja, manchmal hört man diese Geburtstagsgrüße, bleibst du, wie du bist. Ne? Und alles um dich herum soll so bleiben, wie du bist, wie es ist. Ne? Allerdings, man hört in der Geschichte auch, es war gar nicht immer alles so gewesen. Denn Abraham und seine Familie, die stammten ursprünglich gar nicht aus Haran, sondern die stammten aus Ur. Das ist eine Stadt im Süden des Zweistromlandes. Ne? Da kamen sie eigentlich mal her, ne? Vor vielen Jahren. Der Vater, Terach, der hatte damals beschlossen, ja, also es war ein paar Jahrzehnte her, von Ur weg in das Land Kanaan zu ziehen. Er hat gesagt, komm, wir ziehen los, ja, von Ur ins Land Kanaan. Warum er das tat, das wissen wir nicht, wird nicht berichtet, ob das jetzt ein Wort von Gott war oder ob das einfach wirtschaftliche Gründe hat, so wie wir sie heute ja auch kennen. Das muss offen bleiben, das wird nicht gesagt. Was wir aber wissen, dass sie eben leider nie in Kanaan, dem heutigen Israel, angekommen sind, sondern ja, sie sind da in Haran irgendwo hängen geblieben. Vielleicht haben sie sich so gedacht, das war ungefähr die Hälfte der Strecke, wenn man sich das so anguckt, geografisch, ne, die Hälfte, haben sie sich gedacht, oh, jetzt sind wir aber wirklich müde, erschöpft, am Ende der Kräfte. Und Haran ist auch gar nicht so schlecht. Nette Leute, ne, haben wir Kontakte geknüpft, vielleicht waren auch billig Grundstücke zu erwerben, dass man sagt, na, lassen wir uns halt hier nieder. Nicht dort, wo sie hin wollten, sondern da, wo sie irgendwie dann die Taschen haben fallen lassen und sagen, so, ich kann nicht mehr. Deswegen waren sie in Haran. Festgefahren, eingerichtet, zufriedengestellt. Und da habe ich mich gefragt, geht es mir auch so auf meinem Weg durch dieses Leben? Könnte das so meine Situation sein? Ja, irgendwann mal aufgebrochen, ja, Herr, führ mich, wohin auch immer du willst, und dann irgendwo stecken geblieben. Es reicht, ich kann nicht mehr. Na, ich lasse mal die Taschen fallen. Da war ja mal was, als ich jünger war. Ne? Also wenn man sich erinnert, als ich jünger war, da war mal was. Oh, da bin ich mit anderen losgezogen. Ja? Da haben wir Jugendliche angesprochen, Teestubenarbeit in 80ern, das war das Ding, wer sich noch erinnert. Ja? Und da haben wir Leute eingeladen. Da konnten wir gar nicht oft genug zusammen sein. Da haben wir uns 3-4 Mal die Woche getroffen. Ja? Da haben wir Jugendstunde gehabt und da haben wir Hauskreis gehabt und da haben wir Gebetstreffen gehabt und mit Bibelstunde mit den Älteren zusammen. Und das haben wir genossen. Das war noch was, oder? Da wollten wir was bewegen, da wollten wir was verändern. Ja, so wie wir lebendigen Glauben verstanden, wir wollten die Gemeinde verändern, in der ich damals war. Und wenn ich daran denke, da habe ich noch so einen wohligen Schauer. Das war schön, wenn ich, wie es euch geht. Ich höre es ja manchmal so von einigen, oh, früher, da hat man noch Jugend, Kinder und toll war es da. Aber heute habe ich auch ganz gerne mal meine Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe mit irgendwelchen weiteren Wegen nach Kanaan. Ja, das ist mir zu anstrengend. Und solche Erinnerungen an stürmisches Jugendleben, als er da mit seinem Vater Taran loszog, von Ur nach Haran, ne, hatte Abraham bestimmt auch. Ja, und vielleicht haben sie da abends mit seinen Neffen und Nichten so am Feuer gesessen und Abraham hat mal so eine Story losgelassen, ne, aus der Jugendzeit. Und die Neffen und Nichten haben große Augen gekriegt. Oh, das hast du mal gemacht, Onkel. Hm. Toller Typ. Weiß nicht. Aber Ruhe weiß er inzwischen, wie wir auch, zu schätzen. Und das scheint typisch menschlich zu sein. Ja? Also von den Jüngern ist es ja auch mal berichtet. Da gibt es also diese Geschichte, ja, wo die drei Jünger, die Jesus besonders nahe standen, mit ihm halt auf so einen Berg gingen, ja, wollten sich da zurückziehen. Und Jesus, ja, hat da plötzlich so ein Gespräch mit Mose und Elia, erinnert euch, ne? So, und dann sagen die Jünger, oh, das ist ja toll, lasst uns mal hier Hütten bauen, ne? Hier richten wir uns ein, hier ist es schön, hier bleiben wir mal, ne? Und dann geht es uns hier gut. Ja? So einen Anfall hatten die auch. Aber mit Jesus war das nicht zu machen, oder? Der ist da nicht auf dem Berg geblieben. Der hat gesagt, nee, das ist jetzt nicht unser Ziel, das ist nur eine Etappe. Schön, so eine Etappe zu haben, ne? Das baut mich auf und baut euch auf, aber ja, das ist nicht das Ziel. Wir sehen aber, selbst die größte Nähe zu Jesus verhindert manchmal nicht, dass wir in solche Verhaltensmuster fallen. Ja, das darf man mal so selbstkritisch mitnehmen. Und auch bei Abraham gibt sich also Gott nicht mit diesem selbstgewählten Status quo zufrieden. Ja, du bist jetzt halt in Haran, ist ja schon mal ein Ding, bist da hingekommen zu sein, ne? Und jetzt reicht's. Ne? Nein, Gott sagt, du kommst hier nicht weiter. Du bist stecken geblieben. Auf dem Weg, den Gott dir für dich vorgesehen hat, bist du nicht weitergekommen. Da gibt's mehr für dich. Da ist mehr. Und ich dachte, das ist vielleicht mal der Zeitpunkt, mal zu fragen, warum ausgerechnet Abraham? Warum spricht Gott ausgerechnet Abraham an? Eine Antwort finden wir, wenn wir mal in das Kapitel vorher schauen, das Kapitel 11. Ja, da ist ja der Stammbaum von Sem, dem Sohn von Noah, ja, mal so aufgezählt. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, das ist mir aber langweilig, da springe ich immer drüber weg. Ja, solche Stammbäume, ja, seltsame Namen, komische Zahlen, ja, 680 Jahre alt geworden und so. Überspringe ich. Aber auch diese Informationen sind nicht unwichtig. Ja, weil diese Aufzählung zeigt nämlich eine Linie des Segens Gottes in der Welt, in der Zeit, in der diese gelebt haben. Wir wissen von Noah, ja, dass er der Einzige in seiner Generation war, der Gott wirklich ernst genommen hat. Das wissen wir, oder? Ja, Gott sprach ihn an und die anderen Leute, die haben gesagt, was Gott, das sagt mir nichts. Ne? Also, andere Götter vielleicht, aber ne. Und Noah war der Einzige, der auf Gott gehört hat. Und diese Linie ging an seinen Sohn Sem, also S-E-M, ne, weiter. Wir kennen ja die Geschichte, ja, wo die beiden anderen Brüder sich da ein bisschen ungeschickt verhalten haben und so. Diese Segenslinie über Sem. Und dann in jeder Generation ist immer einer, der diese Segenslinie fortführt. Das sagt uns dieser Stammbaum. Da gibt es ganz viele Leute ringsrum, die kümmern sich aber nicht um Gott. Die fragen nicht nach Gott. Ja, es ist die Leute lebten genau wie wir in einer Welt, ja, die nicht nach Gott fragte, die ihn verleugnet auch. Und nun war die Reihe an Abraham. Er war der, der diese Segenslinie weiterführen sollte. Er hielt an Gott fest. Und Gott hatte also Pläne auch mit ihm. Und wir können das sehr gut auf uns, auf die Gemeinde übertragen. Wir leben ebenfalls in einer Welt, die nicht nach Gott fragt und die ihn verleugnet, oder? Das kann man doch so sagen. Wir leben in einer Welt, die nicht nach Gott fragt und die ihn verleugnet, sich andere Götter macht, andere Ideologien und so weiter. Aber durch Jesus, den Sohn Gottes, von dem wir neues Leben empfangen haben, ja, beziehungsweise auch empfangen können, wenn das noch nicht so passiert ist, stehen in der Segenslinie Gottes. Durch Jesus stehen wir in der Segenslinie Gottes. Ist das toll? Das ist gut, oder? Das dürfen wir für uns annehmen. So wie Abraham stehen wir in der Segenslinie Gottes. Und deswegen hat Gott etwas mit uns vor. Ja, Gott lässt uns nicht einfach sagen, setz dich mal hin und warte mal. Ich habe was mit dir vor, weil du derjenige bist, der meine Segenslinie weiterführt. Hier in dieser Welt, die mich verleugnet. Es ist nicht unsere Zukunft, uns der Welt um uns herum anzugleichen. Ja, so sagt es ja auch Paulus in Römer 12. Ja, macht euch nicht gleich dieser Welt. Und eine Erinnerung aus dem Hebräerbrief, das scheint mir wie gemacht zur Geschichte von Abraham. Ja, denn da schreibt uns also Paulus zu, denn wir haben hier keine bleibende Stadt oder Heimat, sondern die zukünftige suchen wir. Wer sucht noch von euch? Wer sucht noch? Ja? Und deshalb greift Gott bei Abraham ein. Abrahams Ziel ist nicht Haran, so schön wie das ist, sondern Kanaan, ja, also dieses später verheißene Land. Das ist das Ziel, das Gott mit Abraham hatte. Nicht Haran, sondern Kanaan. Und deshalb greift Gott auch bei uns immer wieder ein. Ja, denn unser Ziel ist nicht Chemnitz, so schön wie es ist, ja, und mit all seinen Vorzügen, oder? Aber Chemnitz ist nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist das Reich Gottes, das sichtbar kommen wird. Unser Ziel ist das Reich Gottes, das sichtbar kommen wird. Und um dort anzukommen, also Abraham in Kanaan und wir im Himmel, muss man sich auf den Weg machen, in Bewegung bleiben. Und Abraham war eben nicht auf dem Weg, sondern er vertat seine Zeit in der Gemütlichkeit der Stadt Haran. Also gibt Gott dem Abraham diesen Befehl: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Was für eine Zumutung, oder? Die Gott der Abraham gibt. Wenn es nach Abraham gegangen wäre, hätte er es in Haran noch Jahre aushalten können. Er wusste, wie es läuft, er hatte die richtige Währung in der Tasche, Verbindungen, Beziehungen. Vielleicht hatten sie ein Grundstück gekauft, wer weiß. Ja, er war anerkannt, hatte seine Freunde und Bekannten dort. Und das sollte er nun alles loslassen und sich Gott anvertrauen. Einfach auf diesen Befehl hin, geh mal los. Aus der Sicherheit der befestigten Stadt, das war damals ja wichtig, in die Unsicherheit des Wanderweges, der Straße. Die Frage ist, spricht Gott uns nicht auch so an? Ich erinnere uns mal. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Wer sagt das? Ist einfach, oder? Jesus sagt das. Er sagt das seinen Jüngern und er sagt das uns. Und das ist doch fast derselbe Wortlaut, oder? Geh fort zu Abraham, geht hinaus zu uns. Und beides führt auf unbekannte Wege, auf neues Land. Wie auch immer dieser Weg dann erstmal aussieht, ne? Das ist ja dann noch zu klären. Aber diese Bereitschaft zu sagen, ja, ich höre und ich gehe los, das ist dasselbe. Denn es braucht das Vertrauen, sich da ganz auf Gott zu verlassen. Abraham hat noch nicht gehört, wohin es geht. Er hat ja nur gehört, geh los, geh fort. Ja, da, wo du bist, das ist nicht der Ort, an dem ich dich haben will. Ich zeig dir das. Beiden gemeinsam ist, dieser Befehl, geh fort zu Abraham, geht hinaus zu uns, ist, dass Gott mit seinen Leuten noch etwas vorhat. Gott hat noch was vor. Mit dir und mit mir, mit uns als Gemeinde. Ich weiß nicht, wem das Angst macht. Das kann auch eine Chance sein. Doch, toll. Ja, da ist eine Perspektive da. Und übrigens, Abraham, wir haben wie gesagt schon 75 Jahre alt, ne? als er dieses Wort gekriegt hat. 75. Ja. Ich weiß nicht, ob der so ein Gehbänkchen hatte. Ja. Keine Ahnung. Man hätte ihm gegönnt, ja, die Ruhe da zu genießen. Aber Gott wollte einen Mann, der sich auch in diesem Alter auf ihn einlässt und das Beste für Abraham kam ja noch. Wir wissen von den 75 Jahren fast nichts. Aber von den restlichen Jahren, was ist da noch passiert? Er hat ja noch nicht mal seinen richtigen Namen zu der Zeit. Abraham. Also, was wartet noch auf euch, auf uns, auf mich? Jesus hat noch mehr für uns. Ja, haben wir schon alles erlebt? Reicht das jetzt? Mancher sagt da vielleicht, ja, reicht mir. Aber Jesus hat noch was vor mit dir und mit mir. Und Alter spielt da scheinbar gar keine Rolle. Es gibt in jedem Lebensalter offensichtlich Dinge, in die man hineingehen kann. Weil nur das Vertrauen wichtig ist, Herr, ich frage nach dem, was du mir zeigst. Und Abraham hört auf Gott. Wir lesen das dann im Vers 4, das ist dann der nächste Vers nach unserem Text. Ja, er lässt sich darauf ein, er packt seine Sachen, ja, und sattelt sein Vieh und was weiß ich und macht sich auf den Weg. Und das wünsche ich mir irgendwie auch für mich und für uns, dass wir da irgendwie sagen, okay, Herr, wenn du es mir sagst, dann mache ich das. Und das Gute an der ganzen Sache ist, Gott schickt Abraham nicht einfach los und sagt, geh mal los. Ne? Er gibt ihm ein Versprechen mit. Eigentlich sind es zwei Versprechen. Das erste ist, dass Gott Abraham das Land zeigen will, in das er ihn führt. Ja, er gibt ihm, ich zeige dir das, wohin du gehst. Du bist nicht auf irgendeinem Weg, den du selber suchst oder irgendwas und du musst jetzt wissen, sondern ich zeige dir das. Ja, Abraham geht zwar im Vertrauen los, weil er weiß, dass Gott das Ziel schon kennt. Ja, wenn ich losgehe, weiß ich, Gott kennt das Ziel, was er mit mir hat. Auch wenn ich es noch nicht sehe. Und das können wir auch wissen. Und wir haben den Vorteil gegenüber Abraham, wir kennen das Ziel ja schon. Jesus zeigt uns das Ziel, ja, auf das wir zugehen. Wir haben im Bibelforum darüber gesprochen, als es dazu kommt, dass Jesus kurz vor seiner Verhaftung und seinem Leidensweg nochmal mit den Jüngern zusammen ist, da bewegt sie eine Frage, was wird aus uns, wenn du gehst? Ja, und wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Er sagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Kann man nachlesen, Johannes 14, Vers 3. Unser Ziel steht fest. Wir wissen das schon. Und wenn Jesus das sagt, dann können wir darauf vertrauen, oder? Jesus sagt, ich will euch dort haben, wo ich bin, dann werden wir dort auch ankommen. Wenn wir in Bewegung bleiben, wenn wir dort sind, wo Jesus ist. Jesus möchte uns in unser verheißenes Land bringen, nämlich in seine neue Welt. Und er möchte, wenn er kommt, uns auf dem Weg antreffen, dass wir dann auch tun, was er sagt. Ja, wir sind ja nicht ziellos unterwegs und wir warten auch nicht passiv auf das Ende unseres Lebens, sondern Jesus möchte uns auf dem Weg antreffen. Wir haben das Ziel, das Jesus uns ermöglicht, vor Augen und tun auch alles, damit wir und auch noch viele andere das mit uns erreichen. Und das zweite Versprechen, das Gott dem Abraham auf seinem Weg in seinen Gehorsam hinein mitgibt, lautet, ich will dich segnen. Ich will dich segnen. Das klingt jetzt so ganz okay, ne? Aber wisst ihr, was das für Abraham bedeutet haben muss? Ich habe mir das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen, was das für Abraham bedeutet haben muss. 75 Jahre oder was sagen wir mal, 50, also 60 Jahre lang haben ihm die Menschen immer wieder gesagt, pass auf, Gott verweigert dir Kinder, er verweigert dir seinen Segen. Du bist ein Ungesegneter. Das hat Abraham ein Leben lang hören müssen. Ja, und er musste mit diesem Vorwurf leben. Ja, er hatte keine Kinder, Gott hätte ihm den Segen verweigert. Ja, und jetzt sagt Gott ihm selbst Segen zu. Kann man das überhaupt überbewerten, was das für einen Menschen bedeutet? Ja, vielleicht hat der ein oder andere unter uns auch so einen Eindruck, in meinem Leben ist alles schiefgegangen. Ja, andere sind besser als ich, mir gelingt einfach nichts. Was ich auch anpacke, geht schief. Dann lass dich auf Gott ein. Hör auf ihn, geh mit ihm. Er wird das Leben jedes Menschen, der sich auf ihn verlässt, wertvoll machen. Ja, nicht unbedingt im materiellen Sinn, aber voller Lebens- und Zukunftsfreude. Ja, da braucht man vielleicht ein bisschen Geduld dazu. 75 Jahre lief es bei Abraham nicht so, aber als er sich auf Gott einließ, da kam sein Leben so richtig in Fahrt, oder? Mich hat es ein bisschen ans Ketchup-Prinzip erinnert. Kennt ihr das Ketchup-Prinzip? Ja, man sitzt so mit Freunden beim Grillen, ja, und haut sich das Steak auf den Teller und dann will man ein bisschen Ketchup drauf machen. Ja, und dann hast du so eine Flasche, ne, und dann klopft man und da kommt nicht. Ne, man wird ungeduldig. Das Steak wird kalt, das Bier warm. Weißt du, was ist denn nun mit dem Ketchup hier? Ne, und dann auf einmal wusch, da kommt es mit Ruck. Und so kommt mir das vor bei dem Segen in Abrahams Leben. Ja, lange nichts und dann hat Gott ausgeschüttet. Da dürfen wir vertrauen, Gott will in unser Leben Segen geben, wenn wir auf dem Weg mit ihm gehen. Ja, er lässt uns nicht allein gehen. Er führt uns durch unbekanntes Terrain, aber wir müssen keine Angst haben vor irgendetwas, denn Gott selbst sorgt für den, der auf ihn hört. Wir sehen das ja auch im späteren Leben von Abraham, ne? Dann Abraham. Ja, Jesus sagt, also genau, geht es um, wer sein Leben kennt. Und Jesus sagt das uns auch zu, wenn ihr hinausgeht, um Menschen von mir zu erzählen, dann bin ich alle Tage bei euch bis zum Ende dieser Welt. Hat er gesagt, oder? Wenn ihr hinausgeht, wenn ihr Menschen zu Jüngern macht, dann bin ich bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das ist nicht die beste Nachricht, die wir hören können. Und nun gibt Gott dem Abraham nicht nur ein Versprechen mit, sondern auch einen Auftrag. Er wird nicht nur gesegnet sein, sondern Gott sagt ihm auch, du sollst ein Segen sein. Ja, also in Grundtext 9 Übersetzung steht das so, du sollst ein Segen sein. Wenn Gott uns losschickt, uns auf seinen Weg führt, dann geht es nicht nur um uns. Wir dürfen Segen empfangen, immer wieder und immer mehr. Ja, das steht uns offen. Gott bietet uns das an und er ist bereit, uns alles über uns auszuschütten. Aber durch den, der an Gottes Auftrag unterwegs ist, so wie Abraham, so wie auch wir, dürfen, können und sollen auch andere gesegnet werden. Durch uns. Wir sind kein Bunker für Segen, sondern wir sind Kanäle. Also nicht immer nur rein und dann schön genieße ich, sondern wir sind Kanäle. Wir geben das weiter. Ja, durch uns gibt Gott seinen Segen an andere weiter. Und im Leben von Abraham ist das mehrmals zu sehen dann später, ne? Als er zum Beispiel für Sodom bittet, ja? Als er Melchisedek begegnet oder auch in den Begegnungen mit Pharao und so weiter. Kann man mal nachlesen, das sind spannende Geschichten. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, geschieht das eigentlich in unserem Alltag? Nehme ich das wahr für mich, dass Menschen, mit denen ich so zusammenkomme im Alltag, ja, dass Nachbarn sind, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte, im Bus irgendjemand, ja, neben dem ich stehe, bin ich dem ein Segen? Bin ich dem ein Segen? Fließt da etwas von mir zu den anderen rüber? Spüren die mir das ab? Spüren die uns das ab? Wäre das nicht schön? Wäre das nicht schön, wenn Menschen durch mich beschenkt würden mit dem Segen Gottes? Würde sich nicht da was verändern? Und da gebe ich euch mal so eine Hausaufgabe mit. Und nicht erst ab morgen, sondern ab nachher, beim Kaffee trinken schon. Ja, wir wollen Gutes über Menschen denken und reden, mit denen wir zusammenkommen. Wir haben so viel Grund zu meckern, oder? Stehst neben einem Bus und der riecht unter der Achsel. Das ist noch harmlos, ne? Es gibt Schlimmeres. Wir haben so viel zu meckern, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen anderen ein Segen sein. Ja, wir wollen, dass Menschen durch uns die Güte Gottes kennenlernen. Und das Wenigste ist doch, dass mir dessen bewusst werde und wenn ich, was ich einen Nachbarn begegne und über die große Hausordnung rede, wenn es sowas noch gibt, wahrscheinlich, ja, für ihn bete. Herr, segne ihn. Herr, segne ihn. Im Bus. Herr, segne den, der neben mir steht. Beim Bäcker vor mir. Ne? Herr, segne den, der vor mir in der Schlange steht. Auch in der Gemeinde hier miteinander, untereinander, sowieso. Wäre das mal was? Kannst du das mal mitgeben? Ja, lass uns das mal versuchen. Ein Schritt auf diesen neuen Weg. Und dann kommt sicher noch mehr. Ja, wir dürfen ein Segen sein, weil Gott uns Segen ist. Das wünsche ich uns. Und wenn dann jemand den Eindruck hat, oh, ich packe das nicht oder ich brauche selber Segen, ich lade euch an, kommt dann nach vorne, ja, nach dem Gottesdienst, ja, und wir beten miteinander und wir segnen da auch einander. Ja, wer das gern möchte, lade ich gern dazu ein, ja, und nehmt das mit. Wir dürfen anderen ein Segen sein. Amen.